From the conference center at Temple
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor.
Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Henry B. Eyring,
erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir gedenken an diesem Ostersonntag voller Dankbarkeit des herrlichen Sühnopfers und der Auferstehung unseres Heilands Jesus Christus. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz bei dieser Konferenz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Bonnie Goodliff und Linda Margetz an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Komm, o du Heiland, her. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Christopher Golden Jr. von den 70ern. Im Anschluss singt der Chor das Lied Jesus einstens schlicht geboren.
We've healing.
Unser heiliger, ewiger Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir uns bei dieser Konferenz versammeln können. Wir sind sehr dankbar, dass wir über das Leben und die Mission unseres Erlösers nachdenken dürfen an diesem Osterwochenende, dass wir daran denken können, was er für uns getan hat. Wir wissen, dass deine Hand über allem wacht. Wir sind dir dankbar für das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi, für den Propheten Joseph Smith, der imstande war und den Glauben hatte, dieses Werk zu verrichten. Wir sind so dankbar, dass die Schlüssel deines Reiches wiederhergestellt sind. Wir sind dir dankbar für Präsident Thomas S. Monson und für seinen Dienst. Wir sind dankbar für seine Ratgeber, für das Kollegium der 12 Apostel. Wir fühlen uns sehr wohl, weil wir wissen, dass du bei deinen Kindern bist. Wir wissen, dass du viele Kinder hast, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehören. Und wir beten für sie alle. Wir beten für Frieden und dafür, dass dein Evangelium die Erde erfüllen möge. Wir bitten dich, dass dein Geist bei uns sein möge, damit wir erbauen sein mögen, damit die Sprecher inspiriert sein mögen, dass die Musik uns erbaue. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns, jetzt von Elder Russell M. Nelson und von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Nach Elder Hales Worten hören wir von Elder Bradley D. Foster von den 70ern. Elder Nelson.
Wenn wir Oster- oder Weihnachtspost erhalten, werden unsere Erinnerungen an gute Freunde und Verwandte wach. Manchen Grüßen werden entzückende Familienfotos beigelegt. Eines hat ganz besonders meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das hier ist eine unserer Urenkelinnen. Ich werde sie einfach die kleine Ruby nennen. Das Foto erinnert mich an ihre Mutter, als sie etwa genauso alt war. In meinen Unterlagen habe ich dieses Foto der Mutter von der kleinen Ruby wiedergefunden, eine unserer Enkeltöchter. Ich habe das Foto von ihrer Mutter vor 29 Jahren gemacht. Ihre Augen sind immer noch genauso blau. Alte Erinnerungen von vor 50 Jahren kamen in mir hoch, als die Großmutter der kleinen Ruby, also eine unserer Töchter, das jüngste Mitglied unserer Familie war. Dies ist eins ihrer Babyfotos. Heute ist sie eine liebevolle Großmutter und ich bin der Urgroßvater der kleinen Ruby. Ich werde Ihnen kein Babyfoto von mir zeigen. Das würde nichts bringen. Diese Fotos deuten die Liebe an, die unsere vier Generationen zusammenhalten. Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr ich jeden Einzelnen in meiner Familie liebe, dann spüre ich einen winzigen Hauch der Liebe, die der Vater im Himmel für seine Kinder hegt. Während überall auf der Welt die Familie unter Beschuss steht, verkündet, unterstützt und verteidigt die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage die Tatsache, dass die Familie im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder im Mittelpunkt steht. Die Proklamation an die Welt zur Familie und unsere enormen Anstrengungen im Bereich Genealogie sind nur zwei Beweise dafür, wie die Kirche diese heiligen Einrichtung der Familie Hoffnung und Hilfe bringt. Wir lehren, dass die Liebe Gottes für seine Kinder unendlich ist, ungeachtet ihrer Rasse, Nationalität oder ihres Geschlechts, liebt er ein jedes von ihnen. Er hat seine Kinder von Anfang an geliebt und wird sie immer lieben. Er lädt alle ein, ewige Erhöhung mit ihrer Familie zu erlangen. Es ist sein Werk und seine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben, die Erhöhung seiner Kinder zustande zu bringen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das Sühnopfer seines geliebten Sohnes macht die Erfüllung der beiden Ziele seines Vaters möglich. Ohne das Sühnopfer gäbe es die Unsterblichkeit nicht. Ohne das Sühnopfer könnte niemand in die Gegenwart des Vaters zurückkehren und Familien könnten nicht über das Grab hinaus bestehen. Durch das Sühnopfer können diese großartigen Segnungen von allen Kindern Gottes erlangt werden, die seine ewigen Gesetze befolgen. In allen Zeitaltern hatten viele seiner Kinder Zugang zu den Segnungen des Evangeliums, doch noch viel mehr hatten diesen Zugang nicht. Vor Grundlegung der Welt richtete der Vater im Himmel die Taufe als Verordnung für diejenigen ein, die sterben, ohne das Evangelium zu kennen. Denn auch diese Kinder liebt er ja. Er bereitete außerdem einen Weg, wodurch sie Teil einer ewigen Familie werden könnten. Jeder Mensch, der auf die Erde kommt, ist das Produkt von Generationen von Eltern. Wir haben eine natürliche Sehnsucht danach, mit unseren Vorfahren verbunden zu sein. Dieser Wunsch ist uns ins Herz gelegt, wie alt wir auch sein mögen. Denken Sie an die geistige Verbundenheit, die entsteht, wenn eine junge Frau ihrer Großmutter hilft, genealogische Angaben in einen Computer einzugeben, oder wenn ein junger Mann den Namen seines Urgroßvaters in Volkszählungsunterlagen entdeckt. Wenn unser Herz sich unseren Vorfahren zuwendet, dann ändert sich etwas in uns. Wir fühlen uns zu etwas zugehörig, was unser Selbst übersteigt. Unsere innere Sehnsucht nach Familienbindungen wird gestillt, wenn wir durch die heiligen Handlungen des Tempels mit unseren Vorfahren verbunden werden. Weil diese Arbeit so wichtig ist, hat die Kirche Tempel in Reichweite der Mitglieder gebaut und die genealogische Forschungsarbeit wurde vereinfacht wie nie zuvor. Die Methoden, wie man nach Namen suchen und diese für den Tempel vorbereiten kann, werden ebenfalls verbessert. Auf der Herbst-Generalkonferenz 2005 gab Präsident Gordon B. Hinckley einen faszinierenden Fortschritt in Sachen Genealogie und Tempelarbeit bekannt. Er sagte: Zu den problematischsten Aspekten unserer Tempelaktivitäten gehört, dass mit zunehmender Verbreitung von Tempeln auf der Erde immer mehr stellvertretende Arbeit doppelt verrichtet wird. Wir haben uns daher schon einige Zeit einem äußerst schwierigen Unterfangen gewidmet. Die Lösung liegt in hochentwickelter Computertechnik. Zitat Ende. Seitdem werden wir nicht nur weniger heilige Handlungen doppelt vollzogen, sondern die Abläufe wurden derart vereinfacht, dass nahezu jedes Mitglied der Kirche sich an der Tempelarbeit und Genealogie beteiligen kann. Die Zeiten, in denen diese heilige Arbeit nur von Spezialisten geleistet werden konnte, sind nun vorüber. Ganz gleich, in welcher Situation Sie sich befinden, Sie können Genealogie ab sofort zu einem Teil Ihres Lebens machen. Primarvereinigungskinder können einen Stammbaum malen. Jugendliche können sich für Verstorbene taufen lassen. Sie können auch der älteren Generationen bei der Nutzung des Computers helfen. Eltern können ihren Nachkommen Erlebnisse aus ihrem Leben erzählen. Würdige Mitglieder im Erwachsenenalter können einen Tempelschein bekommen und die heiligen Handlungen des Tempels für ihre Familien erledigen. Der Prophet Joseph Smith hat betont, die wichtigste Aufgabe, die Gott uns in dieser Welt auferlegt, besteht darin, dass wir nach unseren Toten forschen. Neue Technologien machen es so leicht wie noch nie, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Tempelarbeit und Genealogie wurde durch ein System, das als neues Family Search bekannt ist, vereinfacht. Mit diesem System können Mitglieder im Internet nach ihren Vorfahren suchen, herausfinden, welche heiligen Handlungen für sie erledigt werden müssen und die Namen für den Tempel vorbereiten. Man kann von zu Hause, von einer Genealogieforschungsstelle oder von überall, wo es Internet gibt, darauf zugreifen. Die Vorgehensweise ist leicht nachvollziehbar. Zuerst suchen Sie die Personen, für die Sie die Tempelarbeit verrichten möchten. Dann drucken Sie sich eine Liste Verordnungen für Angehörige aus. In diesem Dokument stehen alle Angaben, die im Tempel gebraucht werden. Speichermedien werden nicht mehr gebraucht. Anhand der Liste Verordnungen für Angehörige werden im Tempel die Verordnungskarten ausgedruckt. Wenn eine heilige Handlung erledigt wurde, wird sie erfasst und noch am selben Tag in das neue Family Search eingegeben. Was ist nun, wenn Sie keinen Zugang zum Computer haben oder diese Technik lieber nicht nutzen wollen? Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie Schritt für Schritt vor. Beginnen Sie zu Hause. Besorgen Sie sich zuerst eine leere Pappschachtel, wie Präsident Boyd G. Packer es vorgeschlagen hat. Sammeln Sie in dieser Schachtel alle Angaben über sich und Ihre Familie. Sammeln Sie auch Angaben von weiteren Angehörigen. Nehmen Sie die Hilfe des Genealogie-Fachberaters in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig in Anspruch. Das neue Family Search ermöglicht es einem Fachberater, alle notwendigen Schritte am Computer für Sie zu erledigen. Sogar das Vorbereiten von Namen für den Tempel. Weltweit gibt es ungefähr 60.000 Fachberater, der in Ihrer Gemeinde oder Ihren Zweig kann Ihnen eine große Hilfe sein. Das neue Family Search ändert die Art und Weise, wie wir genealogische Arbeit verrichten. Nun arbeiten wir daran, einen gemeinsamen Stammbaum zu erstellen, und jeder kann sich daran beteiligen. In der Vergangenheit hat jeder für sich gearbeitet und führte seine eigenen Familienaufzeichnungen. Oftmals hat jemand Forschung betrieben, ohne zu wissen, was Angehörige tun. Nun kann jeder Angaben einreichen und gemeinsam mit anderen an seinem Stammbaum arbeiten. Zwar ist das neue Family Search ein riesiger Fortschritt, aber es ist trotzdem nur ein Schritt. Es liegt noch mehr Arbeit vor uns. Da das System Zugang zu Angaben erleichtert, die jahrzehntelang von verschiedenen Personen bei der Kirche eingereicht wurden, können durch das neue Family Search Doppeleinträge oder Fehler aufgedeckt werden, die bislang nicht erkannt wurden. Diese Funktion ist insbesondere für diejenigen hilfreich, deren Vorfahren zu den frühen Pionieren gehörten. Doppeleinträge und Fehler müssen behoben werden, und am besten kann dies jeder Einzelne für seine eigene Familie erledigen. Es kann vorkommen, dass Sie entmutigt sind, wenn Sie sich durch diese Probleme durcharbeiten, aber seien Sie gewiss, dass wir Ihre Sorgen kennen. Unter der inspirierten Führung von Präsident Thomas S. Monson arbeitet die Kirche eifrig daran, Ihnen bei diesen Problemen zu helfen. Gemeinsam streben wir es an, den Stammbaum für alle Kinder Gottes zu erstellen. Das ist ein gewaltiges Unterfangen, bringt aber immensen Lohn. Es ist ein freudiges Werk. Auf diesem Foto sehen Sie Neubekehrte, die für ihre Angehörigen die Tempelarbeit tun. Diese lieben Mitglieder stammen aus dem Pfarr Ilopango in El Salvador und gehen zum ersten Mal in den Guatemala Stadttempel. In der Hand halten sie ihre Tempelkarten, jede mit dem Namen eines verstorbenen Angehörigen, für den sie stellvertretend die Taufe vorgenommen haben. Damit die genealogische Arbeit der Kirche erfolgreich sein kann, sind Weisung und Führung von Seiten des Priestertums unabdingbar. Die Führungsbeamten vermitteln die Lehre, die dieser heiligen Arbeit zugrunde liegt, und legen davon Zeugnis ab. Sie sprechen Berufungen aus und sorgen für Schulung. Sie sehen die Tempelarbeit und Genealogie als einen Weg, den Geist in ihrer Gemeinde zu verbessern, die geistigen Wurzeln der Neubekehrten zu stärken und allen Mitgliedern weitere Segnungen zu ermöglichen. Denn dieses Werk wirkt sich nicht nur segensreich für diejenigen aus, die bereits durch den Schleier gegangen sind, sondern ebenso für die Lebenden. Es hat eine läuternde Wirkung auf alle, die sich daran beteiligen. Sie tragen buchstäblich zur Erhöhung ihrer Familie bei. Erhöhung bedeutet, dass wir zusammen mit unserer erweiterten Familie in der Gegenwart des allmächtigen Gottes weilen. Der Prophet Joseph Smith hat unsere Pflicht vorhergesehen. Der große Tag des Herrn steht bevor, erklärt er. Darum lasst uns als Kirche und als Volk und als Heilige letzten Tage dem Herrn in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern. Und lasst uns in seinem heiligen Tempel, sobald er fertiggestellt ist, ein Buch mit den Aufzeichnungen über unsere Toten darbringen, das aller Annahme wert ist. Die Vorbereitung dieser Aufzeichnung ist eine Aufgabe für uns als Einzelne und als Gemeinschaft. Wenn wir so zusammenarbeiten, können wir sie aller Annahme durch den Herrn wert machen. Diese Aufzeichnungen ermöglichen es, dass heilige Handlungen für unsere verstorbenen Vorfahren vollzogen und von ihnen angenommen werden, wenn sie es denn möchten. Die heiligen Handlungen bringen den Gefangenen auf der anderen Seite des Schleiers die Freiheit. Unsere Kinder, Enkelkinder, die kleine Ruby und all unsere Urenkel sind in Liebe miteinander verbunden. Sie sind auch in Liebe mit ihren Vorfahren verbunden. Diese Verbundenheit, die durch heilige Verordnungen zustande kommt, führt zur Erhöhung unserer Familien. Möge jedem von uns diese heilige Vorhaben gelingen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
This afternoon,
heute Nachmittag möchte ich die Eltern und alle, die berufen sind, die Jugend dieser Welt zu führen und ihr zu dienen, anspornen. Der Herr hat Joseph Smith offenbart, dass wir eine zwingende Pflicht haben, die wir der gesamten heranwachsenden Generation schulden. Im Laufe meines Lebens als Vater und Großvater habe ich darüber nachgedacht, was meine Pflicht vor Gott in Bezug auf die Jugend ist. Ich möchte Ihnen erzählen, was mir durch eigene Überlegung und durch Zeugnis klar geworden ist. Für uns alle als Eltern oder Führer beginnt unsere Pflicht vor Gott damit, dass wir durch unser Beispiel führen, dass wir beständig und eifrig zu Hause die Grundsätze des Evangeliums leben. Das erfordert täglich Entschlossenheit und Eifer. Es gibt keinen Ersatz dafür, dass die Jugend sieht, wie wir das Evangelium jeden Tag leben. Helamans junge Krieger mussten sich nicht fragen, was ihre Eltern glaubten. Sie sagten, wir zweifeln nicht. Unsere Mütter haben es gewusst. Wissen unsere Kinder, was wir wissen? Einer meiner Enkel bat mich einmal, mit ihm in einen beliebten, aber etwas anstößigen Film zu gehen. Ich sagte ihm, ich sei nicht alt genug für diesen Film. Er war erstaunt. Dann erklärte ihm seine Großmutter, was ich damit meinte. Nämlich, dass die Altersfreigabe für Opa nicht gilt. Er kam zurück zu mir und sagte, jetzt habe ich's kapiert, Opa. Du wirst nie alt genug sein, um diesen Film anzuschauen, stimmt's? Und er hatte recht. Zum einen zeigen wir den Jugendlichen durch unser Beispiel den Weg, zum anderen führen wir sie, indem wir verstehen, was ihr Herz bewegt und Seite an Seite mit ihnen auf dem Pfad des Evangeliums gehen. Um wirklich zu verstehen, was ihr Herz bewegt, müssen wir mehr tun, als nur im gleichen Zimmer mit ihnen zu sein oder an denselben Aktivitäten in der Familie oder in der Kirche teilzunehmen. Wir müssen Augenblicke, in denen wir bei ihnen in Herz und Sinn einen tiefen und dauerhaften Eindruck hinterlassen können, herbeiführen und sie nutzen, wenn sie eintreten. Beispielsweise planen die Führungskräfte der Kirche regelmäßig Pfadfindertreffen und Zeltlager. Aber erfüllen diese Aktivitäten immer ihren wichtigsten Zweck? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Pfadfinderaktivität für einen Jungen nicht dadurch die größte Bedeutung gewinnt, dass er ein Verdienstabzeichen bekommt, sondern dadurch, dass er neben einem Führer sitzen kann, der an ihm und seinem Leben interessiert ist und dass er sich mit ihm unterhält. Mütter und Väter, nutzen Sie die Zeit, wenn Sie die Kinder zur Schule oder zu verschiedenen Aktivitäten fahren oder sie zu Fuß dorthin begleiten, in ähnlicher Weise, um mit ihnen über ihre Hoffnungen, Ängste und Freuden zu sprechen. Sprechen Sie über iPods und Ähnliches, sodass sie spüren, dass sie sie lieb haben. Je länger ich lebe, desto klarer wird mir, dass die Augenblicke, in denen ich in meiner Jugend etwas gelernt habe, vor allem von meinen Eltern, mein Leben geformt und mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Der Einfluss von Eltern, die wissen, was das Herz ihrer Kinder bewegt, ist nicht zu überschätzen. Forschungsergebnissen zufolge hat während der wichtigsten Übergänge im Leben, einschließlich der Zeiten, in denen Jugendliche sich am ehesten von der Kirche entfernen, nicht etwa ein Gespräch mit dem Bischof den größten Einfluss oder mit einem anderen Führer der Kirche, sondern der regelmäßige, herzliche, freundliche, fürsorgliche Umgang mit den Eltern. Fragen wir uns vor diesem Hintergrund, ist unsere ganze Familie da, wenn wir uns zum Essen an den Tisch setzen? Ich weiß noch, dass ich als Junge einmal darum bat, in der Abendessenszeit Baseball spielen zu dürfen. Stell mein Essen einfach in den Ofen, sagte ich zu meiner Mutter. Sie meinte darauf, Robert, ich möchte, dass du dir die Zeit nimmst, nach Hause kommst und mit der Familie gemeinsam isst. Danach kannst du hinausgehen und spielen, bis es dunkel wird. Sie brachte uns allen bei, dass es bei den gemeinsamen Mahlzeiten als Familie nicht das Essen ist, was die Seele nährt, sondern der Umgang mit der Familie. Meine Mutter lehrte uns, dass es nirgendwo so viel Liebe gibt wie daheim. Damit wir im Umgang mit den Jugendlichen wirklich ihr Herz berühren, müssen wir ihnen genauso viel Aufmerksamkeit schenken wie einem vertrauten Erwachsenenkollegen oder einem guten Freund. Am wichtigsten ist es, ihnen Fragen zu stellen, sie reden zu lassen und dann bereit zu sein, ganz viel zuzuhören. Ja, mit geistigen Ohren zuzuhören. Vor einigen Jahren las ich gerade Zeitung, als einer meiner kleinen Enkel kam und sich an mich kuschelte. Ich freute mich, beim Lesen im Hintergrund sein Kinderstimmchen plappern zu hören. Was glauben Sie, wie überrascht ich war, als er sich kurz darauf zwischen mich und die Zeitung schob? Er nahm mein Gesicht in seine Hände, presste seine Nase gegen meine und fragte mich, Opa, hörst du mir eigentlich zu?
Mother, Father.
Mutter, Vater,
are you there?
Hören Sie eigentlich zu?
Grandpa, Grandma.
Großmutter, Großvater,
are you there?
Hören Sie eigentlich zu?
There means understanding of
da sein. Zuhören bedeutet, dass man weiß, was das Herz der Jugendlichen bewegt und Verbindung mit ihnen aufnimmt. Und Verbindung mit ihnen aufzunehmen bedeutet nicht nur, dass man sich mit ihnen unterhält, sondern auch, dass man gemeinsam etwas unternimmt. Vor kurzem hörte ich, wie eine Mutter erzählte, wie sie ihren ersten drei Töchtern geholfen hatte, ihre Aufgaben im Heft Mein Fortschritt zu erfüllen, indem sie machte, was von ihr erwartet wurde. Sie hielt sich auf dem Laufenden und unterschrieb die Projekte. Dann erklärte sie liebevoll, und dabei weinte sie, vor kurzem habe ich mit meiner vierten Tochter daran gearbeitet. Ich habe die Projekte tatsächlich gemeinsam mit ihr durchgeführt. Es hat unser Leben und unsere Beziehung völlig verändert. Aber wie traurig bin ich, wenn ich daran denke, was mir entgangen ist, weil ich das mit meinen anderen drei Töchtern nicht gemacht habe. Das waren traurige Worte. Die traurigsten sind, es hätte sein können. Den erwachsenen Mitgliedern der Kirche muss klar sein, dass die Anforderungen in den Programmen Mein Fortschritt und Pflicht vor Gott keine Strichliste sind, die man abhaken kann. Es geht da um persönliche Ziele, die sich jeder junge Mann und jede junge Dame setzen, um ehrwürdig zu werden, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen, auf Mission zu gehen, eine ewige Ehe zu schließen und in die Erhöhung einzugehen. Um es klar und deutlich zu sagen, für jeden jungen Mann und jede junge Dame wäre es ein großer Verlust und eine Tragödie, wenn sie versuchen müssten, diese Ziele allein zu erreichen. Väter, Mütter und Jugendführer, wir bitten Sie inständig, mit Ihren Jugendlichen an den Programmen Mein Fortschritt und Pflicht vor Gott teilzunehmen. Nicht nur die Jugendlichen, auch Sie werden Fortschritt machen. Und was genauso wichtig ist, Sie werden gemeinsam in einem Bund des Glaubens und der Freundschaft wachsen, der es ihnen ermöglicht, einander zu stärken und für immer auf dem Pfad des Evangeliums zu bleiben und eine ewige Familie zu bilden. Ein gleichermaßen wichtiger Bestandteil bei der Erfüllung unserer elterlichen Pflicht gegenüber Gott besteht darin, unsere Kinder das Evangelium zu lehren und sie darauf vorzubereiten, sich vollständig in die wiederhergestellte Kirche des Erretters einzubringen. Denken Sie an die Lektion, die König Benjamins Volk lernte. Aufgrund dessen, was er sagte, erlebten viele der Erwachsenen eine mächtige Wandlung des Herzens. Aber es gab viele unter der heranwachsenden Generation, die die Worte König Benjamins nicht verstehen konnten, denn damals, als er zu seinem Volk sprach, waren sie noch kleine Kinder gewesen, und sie glaubten nicht, und ihr Herz war verhärtet. Es ist eine zwingende Notwendigkeit, Jugendlichen zu helfen, dass sie das Evangelium auf ihre eigene Weise zutiefst verinnerlichen und daran glauben. Wir können sie lehren, im Licht zu wandeln, aber dieses Licht kann man nicht borgen. Sie müssen das Licht eines Zeugnisses selbst gewinnen. Und zwar unmittelbar von der Quelle geistigen Lichts, Gott selbst. Durch Gebet und Schriftstudium und Nachdenken. Sie müssen verstehen, wer sie sind und was der Vater im Himmel aus ihnen werden lassen möchte. Wie helfen wir ihnen? Wenn wir einen Familienabend oder Familienrat abhalten oder mit unseren Kindern ein gutes Gespräch über das Evangelium führen, haben wir die Gelegenheit, ihnen in die Augen zu sehen und ihnen zu sagen, dass wir sie lieb haben und dass der Vater im Himmel sie lieb hat. In diesem heiligen Rahmen können wir ihnen auch helfen, tief im Herzen zu verstehen, wer sie sind und welches Glück sie hatten, auf diese Erde und in unsere Familie zu kommen und an den Bündnissen teilzuhaben, die wir im Tempel eingegangen sind, als Familie ewig zusammen zu sein. Wann immer wir mit ihnen Umgang haben, können wir über die Grundsätze und Segnungen des Evangeliums sprechen oder sie verdeutlichen. In dieser gefährlichen Zeit genügt es nicht, wenn unsere Jugendlichen etwas lediglich wissen. Sie müssen es tun. An diesem Ostersonntag hoffe ich, dass wir die Gelegenheit haben, Zeugnis abzulegen, dass Gott lebt, dass Jesus der Messias ist. Ich hoffe, wir legen Zeugnis ab, dass unsere Kinder wissen mögen, wo unser Herz ist, dass wir Zeugnis ablegen, dass wir sie lieben. Die größte Liebe, die es gibt, sollte bei uns zu Hause sein. Wir sollten Zeugnis ablegen und lehren. Die größten Lehren sollten zu Hause gelehrt werden. Und ich hoffe, dass diejenigen, die Missionsarbeit tun, wissen, dass die größte Missionsarbeit, die man leisten kann, zu Hause stattfindet. Die größte Rettung, die größte Aktivierungsmaßnahme findet zu Hause statt. Und ja, die größte Genealogiearbeit, das größte Vermächtnis einer Familie, kommt aus der Liebe, die wir zu Hause der heranwachsenden Generation, die uns nachfolgt, zeigen. Ich erflehe den Segen des Herrn. Möge die Jugendlichen verstehen, dass sie in einem Haus sind, wo das Evangelium gelehrt wird. Dass sie dort geführt werden und geleitet werden. Mögen wir eine ewige Familie haben und auf ewig in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes zusammen sein können, nämlich Jesus Christus. Darum bitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
I am happy to speak to you today.
Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Danke für Ihre Gebete. Der Herr hat den Eltern die Hauptverantwortung dafür übertragen, ihre Kinder im geistigen Bereich zu erziehen. Manchmal trägt der Vater oder die Mutter diese Verantwortung allein. Meine Mutter war noch recht jung, als mein Vater starb und musste 4 Kinder alleine großziehen. Aber sie begegnete diesem Leid mit Glauben und Mut und versicherte uns, wenn wir auf dem Weg der Wahrheit blieben, werde das Ende besser sein als der Anfang. Wie manche Kinder beherzter Mütter aus dem Buch Mormon, zweifelten wir nicht, unsere Mutter hatte es gewusst. Brüder und Schwestern, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie groß der Einfluss einer Mutter sein kann. Mein guter Freund Don Pearson erzählte einmal eine Geschichte, die diesen Einfluss verdeutlicht. Eines Abends bat ihn sein 4-jähriger Sohn Eric, ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen. Eric hatte schon sein Lieblingsbuch ausgesucht, The Ballooning Adventures of Paddy Pork. Eine Geschichte über eine Familie, die auf den Inseln des Meeres lebte und in einem Heißluftballon von Insel zu Insel zog. Es war ein Bilderbuch ohne Text und Bruder Pearson erzählte die Geschichte in eigenen Worten. Paddy ist in einem Heißluftballon. Nun landet er auf einer Insel. Er wirft ein Tau über den Rand des Ballonkorbs.
Eric unterbrach ihn. Papa, das ist doch kein Tau, protestierte er. Das ist ein Seil. Bruder Pearson sah Eric kurz an, dann wandte er sich wieder in dem Bilderbuch zu und erzählte weiter. Patty steigt aus dem Ballon und klettert den Baum hinunter. Oh nein, sein Mantel bleibt an einem Ast hängen. Wieder unterbrach Eric ihn. Papa, das ist doch kein Mantel, das ist eine Jacke. Nun war Bruder Pearson doch ein wenig verdutzt. Eric, sagte er, hier steht doch kein Text, da sind nur Bilder. Warum bist du so sicher, dass es eine Jacke ist? Eric antwortete, weil Mama es gesagt hat. Sein Vater klappte das Buch zu und fragte, Eric, was glaubst du, wer in diesem Haus das letzte Wort hat? Wer hat hier das Sagen? Eric dachte gründlich nach, ehe er antwortete, du, Papa. Bruder Pearson strahlte seinen Sohn an. Was für eine bemerkenswerte Antwort. Woher weißt du das, fragte er. Eric erwiderte prompt, Mama hat es mir gesagt. Präsident James E. Faust sagte, ich zitiere, es gibt auf der ganzen Welt kein größeres Gut als die Mutterschaft. Der Einfluss einer Mutter auf ihre Kinder lässt sich nicht ermessen. Ende des Zitats. Die Fähigkeit zu umsorgen und zu erziehen gehört offenbar zum geistigen Erbe, das Frauen mitgegeben ist. Ich habe das bei meinen Töchtern und nun bei meinen Enkeltöchtern erlebt. Noch ehe sie laufen konnten, wollten sie schon ihre kleine Babypuppe tragen und für sie sorgen. In meinem Beruf als Farmer und Viehzüchter konnte ich aus nächster Nähe beobachten, wie die natürliche Zuneigung einer Mutter sich sogar in der Natur zeigt. Jedes Jahr im Frühling treiben wir eine Herde Kühe mit ihren jungen Kälbern den Snake River in Idaho entlang, damit sie etwa einen Monat lang im Vorgebirge weiden können. Dann treiben wir sie zusammen und eine Straße entlang, die zu einem Pferch führt. Von dort werden sie auf Viehwagen verladen, die sie auf die Sommerweiden in Montana bringen. An einem besonders heißen Frühlingstag half ich mit, die Herde zusammenzutreiben. Ich ritt hinter ihr her, während sie sich langsam die staubige Straße entlang in Richtung Pferch bewegte. Meine Aufgabe war es, Kälber zurückzuholen, die die Straße verlassen hatten. Die Herde war langsam und dadurch hatte ich Zeit zum Nachdenken. Wegen der Hitze liefen die kleinen Kälber immer wieder in den Schatten der Bäume. Meine Gedanken wandten sich den Jugendlichen in der Kirche zu, die manchmal vom engen und schmalen Pfad abkommen. Ich dachte auch an diejenigen, die die Kirche verlassen haben oder die meinen, die Kirche sei ihrem Herzen entfallen, als sie gerade abgelenkt waren. Mir kam der Gedanke, dass eine Ablenkung nicht unbedingt schlecht sein muss, um Wirkung zu zeigen. Manchmal ist es einfach nur ein schattiges Plätzchen. Nachdem ich mehrere Stunden lang verirrte Kälber zurückgetrieben hatte und mir der Schweiß übers Gesicht lief, rief ich den Kälbern frustriert zu, folgt doch einfach euren Müttern. Sie wissen, wo es lang geht. Sie kennen diesen Weg. Ihre Mütter wussten, dass der Weg zwar noch heiß und staubig war, das Ende jedoch besser sein würde als der Anfang. Als wir die Herde eingepfercht hatten, fiel uns auf, dass drei Kühe nervös am Gatter herumliefen. Sie konnten ihre Kälber nicht finden und schienen zu spüren, dass diese irgendwo auf der Strecke zurückgeblieben waren. Ein Cowboy fragte mich, was wir unternehmen sollten. Ich antwortete, ich wette, ich weiß, wo die Kälber sind. Da war eine Baumgruppe, etwa eine Viertelmeile von hier. Sicher finden wir sie dort. Und tatsächlich, wie ich es vermutet hatte, fanden wir dort die verloren gegangenen Kälber, die im Schatten ein Nickerchen hielten. Als wir näher kamen, schreckten sie auf, und es gelang uns nicht, sie zusammenzutreiben. Sie hatten Angst, weil wir nicht ihre Mütter waren. Je mehr wir versuchten, sie in Richtung Pferch zu treiben, desto widerspenstiger wurden sie, bis ich schließlich zu den Cowboys sagte, tut mir leid, ich hätte es besser wissen müssen. Reiten wir zurück und holen wir ihre Mütter aus dem Pferch. Die Kühe werden zu ihren Kälbern laufen und die Kälber werden ihren Müttern folgen. Ich hatte recht. Die Mütter wussten genau, wo ihre Kälber zu finden waren, und sie führten sie zum Pferch zurück, wie ich es erwartet hatte. Brüder und Schwestern, in einer Welt, wo jeder frei entscheiden kann, kommt es vor, dass manche unserer Lieben eine Weile in die Irre gehen. Aber wir dürfen niemals aufgeben. Wir müssen uns immer wieder um sie bemühen und dürfen nie damit aufhören. Unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson, hat die Bitte ausgesprochen, unsere Lieben, die vielleicht verloren gegangen sind, zu retten. Mit der Hilfe von Priestertumsführern müssen Eltern immer wieder von Neuem auf die Verirrten zugehen und ihnen versichern, dass sie immer ein Zuhause haben und dass die Familie und die Kirche nur auf ihre Rückkehr warten. Wir wissen nicht, wann ein Herz sich wandelt. Wir wissen nicht, wann eine Seele von der Welt müde und erschöpft ist. Wenn das geschieht, wenden sich unsere Kinder anscheinend fast immer zuerst der Mutter zu. Was sie fühlen, kommt in einem Gedicht von Elizabeth Akers zum Ausdruck. Rückwärts fließe rückwärts, so traurige Welle der Zeit. Müde bin ich wegen der Tränen, die ich geweint. Müde von der Leere, dem Unrecht der Falschheit hier. Mutter, o Mutter, mein Herz ruft nach dir. Mein Herz hat nie gesehen in vergangener Zeit solche Liebe, wie meine Mutter sie mir hat gezeigt. Nur eine Mutter vermag zu nehmen den Schmerz, der die Seele belastet und bedrücket das Herz. Wenn schwer meine Lieder sind, rufe ich zu dir. Wache bei mir, Mutter, wache bei mir. Vielleicht reagiert man überall gleich auf die Mutterliebe, weil sie beispielhaft ist für die Liebe des Heilands. In den Worten von Präsident Joseph F. Smith: Wahre Mutterliebe kommt der Liebe Gottes so nahe wie keine andere. Ende des Zitats. Wie in allem hat uns der Erlöser auch darin, wie er seiner irdischen Mutter seine Liebe erwies, ein vollkommenes Beispiel gegeben. Selbst in den letzten Augenblicken seines irdischen Lebens, nach den Qualen in Gethsemane, dem Scheingericht, der Dornenkrone, dem schweren Kreuz, an das er dann brutal geschlagen wurde. In diesem absoluten, entscheidenden Augenblick sah Jesus vom Kreuz herab auf seine Mutter Maria. Ein letztes Mal vor seinem Tod erwies er seine Liebe, indem er sicherstellte, dass für seine Mutter gesorgt sein würde. Er trug seinem Jünger auf: Siehe, deine Mutter. Und von der Zeit an nahm der Jünger sie bei sich auf. Dann steht in den Schriften: Dann wusste Jesus, dass nun alles vollbracht war. Er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Ich stehe heute vor Ihnen, um Ihnen mein Zeugnis zu geben, dass Jesus Christus der Erretter und Erlöser der Welt ist. Dies ist seine Kirche, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Unser Vater im Himmel möchte, dass alle seine Kinder zu ihm zurückkehren. Das weiß ich ohne jeden Zweifel, weil der Heilige Geist es mir im Herzen bezeugt hat. Ich habe es nicht immer selbst gewusst. Als ich jünger war, musste ich dem Zeugnis meiner Eltern vertrauen. Meine Mutter versicherte mir, wenn ich auf dem Weg der Wahrheit bliebe, auch wenn er mir heiß und staubig vorkäme und auch wenn es Ablenkungen gäbe, werde das Ende besser sein als der Anfang. Ich bin auf ewig dankbar, dass meine Mutter mir das gesagt hat. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Nummer 85 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied sprechen Elder James B. Martino und Elder Gregory A. Schwitzer von den 70ern zu uns. Ihnen folgt Elder Francisco J. Vinas von den 70ern. Nach seinen Worten hören wir von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als ich jung war, freute ich mich immer auf den Frühling. Wenn es wärmer wurde, wartete ich schon auf den Beginn der Baseballsaison. Wie die meisten Jungen wünschte ich mir, ein bedeutender Baseballspieler zu werden. Das erinnert mich an eine Geschichte über einen kleinen Jungen, der ähnliche Träume hatte. Mit dem Wunsch, der nächste große Ballspieler zu werden, beschloss er, nach draußen zu gehen und zu üben. Er hielt den Baseball in der Hand, warf ihn in die Luft und mit der Absicht, den Ball so weit zu schlagen, wie er nur konnte, holte er weit aus. Doch der Ball fiel zu Boden, ohne auch nur das Holz des Schlägers berührt zu haben. Da war nichts zu machen. Also ein zweiter Versuch. Als er den Ball gerade wieder hochwerfen wollte, stellte er sich einen kräftigen Schlag vor und seine Entschlossenheit nahm noch zu. Aber leider war das Ergebnis das gleiche. Der Ball lag am Boden. Doch wie jeder gute Baseballspieler weiß, hat man drei Schläge, bevor man aus dem Spiel ist. Er konzentrierte sich noch mehr, warf den Ball in die Luft und tat den gewaltigsten Schlag, den er je versucht hatte. Als der Ball wieder zu Boden fiel, traten ihm die Tränen in die Augen. Aber dann zeigte sich plötzlich ein breites Lächeln auf seinem Gesicht und er rief: Ein toller Werfer. Jeder von uns erlebt Versuchungen und Prüfungen. Und wie in diesem stark vereinfachten Beispiel, hängen unser Erfolg und unser Glück davon ab, wie wir auf diese Schwierigkeiten reagieren. Jeder von uns erlebt Widrigkeiten, wo wir auch sein mögen. In den Heiligen Schriften wird uns gesagt, es muss notwendigerweise so sein, dass es in allen Dingen einen Gegensatz gibt. Jeder von uns wird schwierige Zeiten erleben. Die Frage ist aber nicht, wann das sein wird, sondern wie wir damit umgehen. Der Apostel Paulus vermittelte eine interessante Lehre nur wenige Jahre, bevor die Heiligen in Rom eine der brutalsten Verfolgung des christlichen Zeitalters erleben sollten. Paulus erinnerte die Heiligen daran, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Unser himmlischer Vater, der uns auf vollkommene Weise liebt, gestattet es uns, Erfahrungen zu machen, die es uns ermöglichen, die Charakterzüge und Eigenschaften zu entwickeln, die wir brauchen, um Christus immer ähnlicher zu werden. Unsere Prüfungen kommen in vielerlei Gestalt zu uns, aber eine jede erlaubt uns, dem Erlöser ähnlicher zu werden, da wir mit jeder neuen Erfahrung lernen, das Gute darin zu erkennen. Wenn wir diese Lehre verstehen, können wir größere Gewissheit von der Liebe unseres Vaters erlangen. Wir erfahren in diesem Leben vielleicht nie, warum wir manches durchmachen, aber wir können sicher sein, dass wir durch diese Erfahrung wachsen können. Heute weiß ich, dass es sehr viel leichter ist, zurückzublicken, nachdem eine Prüfung vorüber ist, und zu erkennen, was wir aus dieser Erfahrung gelernt haben. Aber die Herausforderung besteht darin, zu dieser ewigen Perspektive zu gelangen, während wir unsere Prüfung durchleben. Einige Prüfungen scheinen vielleicht nicht groß zu sein, aber für jeden, der diese Erfahrung durchlebt, ist diese Prüfung etwas Reales und erfordert, dass er sich vor Gott demütigt. An diesem Ostersonntag denken wir an das Leben unseres Erlösers. Er ist es, dem wir in allem, was wir tun, nacheifern wollen. Ich möchte fünferlei erwähnen, was wir aus den letzten Stunden des irdischen Lebens Jesu lernen können, das uns helfen kann, uns unseren eigenen Prüfungen zu stellen. Erstens, er trachtete nicht danach, seinen Willen zu tun, sondern nur den Willen seines Vaters. Er blieb auch inmitten der Prüfung seiner heiligen Mission verpflichtet. Als er im Garten Gethsemane auf sein Angesicht fiel, bat er: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Manchmal müssen wir Leid und Kummer erfahren, um zu wachsen und auf mögliche Prüfungen in der Zukunft vorbereitet zu sein. Ich möchte den Müttern eine Frage stellen. Würden sie jemals etwas tun, was ihren Kindern Schmerz bereitet und sie zum Weinen bringt, wenn sie nichts falsch gemacht haben? Natürlich würden sie das tun. Wenn eine Mutter ihr kleines Kind zum Arzt bringt, um es impfen zu lassen, kommt fast jedes Kind weinend aus dem Sprechzimmer. Warum tun sie so etwas? Weil sie wissen, dass ein kleiner Schmerz, den die Kinder jetzt ertragen, sie vor möglichem Schmerz und Leiden in der Zukunft schützt. Unser Vater im Himmel kennt das Ende von Anfang an. Wir müssen dem Beispiel des Erretters folgen und ihm vertrauen. Zweitens, wenn wir vor Prüfungen stehen, müssen wir lernen, uns nicht zu beklagen und nicht zu murren. Nephi sagte uns angesichts einer großartigen Vision vom Sühnopfer des Erretters, darum geißeln sie ihn und er duldet es. Und sie schlagen ihn und er erduldet es. Ja, sie speien ihn an und er erduldet es wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern. Wir müssen immer versuchen, das Problem zu lösen und die Prüfung zu überwinden, statt zu fragen, warum ich? Oder womit habe ich das verdient? Sollte die Frage vielleicht lauten, was soll ich tun? Was kann ich aus dieser Erfahrung lernen? Was muss ich ändern? Vor mehreren Jahren, als ich in Venezuela diente, ließ unser jüngster Sohn seine behagliche Highschool zurück, um uns zu begleiten. Er beklagte sich zwar nicht, aber es war offensichtlich, dass er zu kämpfen hatte, als er in dieses neue Land ging. Doch die Ereignisse nahmen eine erstaunliche Wende und diese Erfahrungen waren bald keine Prüfung mehr, sondern erwiesen sich als großer Segen. Er erreichte dies, indem er seine Einstellung änderte und den Beschluss fasste, es zu schaffen. Drittens, wenn wir vor Herausforderungen stehen, müssen wir mehr Hilfe von Gott erbitten. Selbst unser aller Erlöser fand es nötig, noch inständiger zu beten, als er im Garten Gethsemane war. Wir können lernen, großen Glauben zu erlangen, wenn wir dies tun. Wir müssen bedenken, dass die Antwort des himmlischen Vaters uns häufig nicht die Prüfung erspart. Stattdessen stärkt er uns, während wir die Erfahrung durchleben. Wie bei den Anhängern Almas kann der Herr die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt. Lassen Sie uns in Prüfungen nicht verbittert oder nachlässig werden, sondern vielmehr dem Beispiel Jesu folgen und ernsthafter, aufrichtiger und treuer werden. Viertens, lernen wir, selbst in Zeiten der Prüfung zu dienen und an andere zu denken. Christus war der Inbegriff des Dienens. In seinem Leben gibt es viele Beispiele dafür, wie er anderen geholfen hat. Und was er für uns getan hat, ist seine größte Gabe an uns. Er sagt, denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Wir müssen umkehren und dann seinem Beispiel des Dienens folgen. Wenn wir anderen dienen, vergessen wir unsere eigenen Probleme. Und indem wir arbeiten, um das Leid oder Unbehagen anderer zu lindern, stärken wir uns selbst. Bei der letzten Generalkonferenz sagte unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson, ich glaube, der Herr sagt uns, dass unser Leben nur wenig Zweck hat, wenn wir uns nicht im Dienst an anderen verlieren. Wer nur für sich selbst lebt, verkümmert schließlich und verliert bildlich gesehen sein Leben, während derjenige, der sich im Dienst an anderen verliert, wächst und aufblüht und somit sein Leben rettet. Fünftens, vergeben Sie anderen und trachten Sie nicht danach, anderen die Schuld für ihre Situation zu geben. Wir sagen manchmal gern, wenn Sie dies nicht getan hätten, dann hätte ich nicht so reagiert. Der natürliche Mensch neigt dazu, einem anderen die Schuld zuzuschieben, um nicht selbst für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der Erretter blickte auf jene, die ihn ans Kreuz geschlagen hatten und flehte seinen Vater im Himmel an, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Können wir nicht vergebungsbereiter sein? Bewahren wir uns, wenn wir die Prüfung des Lebens durchmachen, eine ewige Perspektive. Beklagen wir uns nicht. Beten wir noch mehr. Dienen wir anderen und vergeben wir einander. Wenn wir dies tun, führt Gott bei uns, die wir ihn lieben, alles zum Guten. Ich gebe feierlich und mit Gewissheit Zeugnis, dass der Vater uns liebt und seinen Sohn gesandt hat, uns den Weg zu zeigen und zu bereiten. Jesus litt, er starb und er stand wieder auf, damit wir leben können. Und er möchte, dass wir selbst in den Prüfungen unseres Lebens Freude haben. Das sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir leben in einer Welt, in der wir in vielen Situationen etwas beurteilen müssen, was meist gar nicht so einfach ist. Im Hinblick auf unsere Mitmenschen hat der Erretter uns jedoch geboten, richtet nicht. Wie können wir uns daran halten und dennoch in einer Welt voller Betrug und Korruption ein gutes Urteilsvermögen entwickeln? In jedem Lebensabschnitt muss man sich bei wichtigen Entscheidungen ein Urteil bilden, etwa bei der Wahl der Freunde oder eines Partners für die Ewigkeit oder bei der Wahl eines Berufes, der es einem ermöglicht, für die Familie zu sorgen und dem Herrn zu dienen. Der Erlöser hat uns aufgefordert, andere nicht zu verurteilen, aber er erwartet dennoch von uns ein sehr gutes Urteilsvermögen. Wir können uns oft dabei ertappen, wie wir über andere ein schnelles Urteil fällen, das unsere Beziehung zu ihnen verändern oder bestimmen kann. Aufgrund unzureichender Informationen urteilen wir dabei oft falsch oder wir sehen nicht über das hinaus, was wir vor Augen haben. Beispielsweise wird oft die Geschichte erzählt, als Jesus bei Maria und Martha zu Besuch war, die mit ihrem Bruder Lazarus im Bethanien lebten. Es war ein angenehmer Ort für den Meister, wo er sich ausruhen und sich an einem rechtschaffenen Zuhause erfreuen konnte. Bei einem seiner Besuche war Martha eifrig damit beschäftigt, eine Mahlzeit zuzubereiten, und Maria entschied sich, zu Füßen des Meisters zu sitzen, um von ihm belehrt zu werden. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Diese Geschichte wird häufig am Sonntag im Unterricht besprochen und erweckt womöglich den Eindruck, Martha besäße wenig Glauben. Aber es gibt noch eine andere Geschichte von dieser großartigen Frau Martha, die mehr über ihre Erkenntnis und ihr Zeugnis aussagt. Es trug sich zu, als der Erlöser kam, um Marthas Bruder Lazarus von den Toten aufzuwecken. Hier erfahren wir, dass Martha Jesus entgegenging, als sie hörte, dass er kommen würde. Als sie vor ihm stand, sagte sie, dass sie wisse, dass Gott ihm alles geben werde, worum er ihn bitte. Christus erklärte Martha daraufhin die großartige Lehre von der Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Sie antwortete mit einem starken und inbrünstigen Zeugnis. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wie oft ist Martha als jemand verurteilt worden, der sich mehr um die täglichen Arbeiten als um Geistiges kümmerte? Doch in der schweren Zeit, als ihr Bruder starb, offenbarten sich in ihrem Zeugnis ihr tiefes Verständnis und ihr fester Glaube. Manch eine Schwester hat häufig die erste Geschichte gehört und sich gefragt, ob sie wohl wie Maria oder wie Martha sei. Doch ein wahres Bild erlangt man erst, wenn man den ganzen Menschen kennt und besonnen urteilt. Wenn man mehr über Martha erfährt, erkennt man, dass sie tatsächlich sehr geistig gesinnt war und von der Mission des Erlösers und seiner göttlichen Macht über das Leben ein unerschütterliches Zeugnis besaß. Wer Martha falsch beurteilt, erkennt das wahre Wesen dieser wunderbaren Frau nicht. Als junger Arzt habe ich etwas sehr Wichtiges über zu schnelles Urteilen gelernt. Als ich einmal in der Notaufnahme Nachtschicht hatte, kamen ein junger Mann und seine Frau, die unter starken Schmerzen litt. An ihrer Kleidung und Erscheinung konnte man sofort erkennen, dass sie kein leichtes Leben hatten. Sein Haar war ungepflegt und sehr lang. Ihre Kleidung war seit geraumer Zeit nicht gewaschen worden und ihre Gesichter waren von einem rauen Leben gekennzeichnet. Nach der Untersuchung setzte ich mich mit dem Mann zusammen, um das Problem zu erläutern und die Behandlung zu besprechen. Er schaute mich mit Augen an, die eine solch tiefe Liebe widerspiegelten, wie man es selten erlebt, und er fragte mit all der Liebe eines besorgten Ehemannes: Doktor, wird meine liebe Frau wieder gesund werden? In diesem Augenblick bezeugte mir der Heilige Geist, dass dieser Mann ein Kind Gottes war. In seinen Augen war für mich der Erretter sichtbar. Man konnte seine Liebe für einen anderen Menschen deutlich spüren, und ich hatte ihn falsch beurteilt. Diese Lektion hinterließ einen bleibenden Eindruck. Ein gutes Urteilsvermögen brauchen wir nicht nur, um Menschen zu verstehen, sondern auch bei Entscheidungen, die uns dem Vater im Himmel näher bringen oder uns von ihm wegführen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, fallen mir viele Situationen ein, in denen eine geringe, auf einem Fehlurteil basierende Kursänderung mich weit von dort weggeführt hatte, wo der Herr mich haben wollte. Entscheidungen, wie noch vor Abschluss der Ausbildung eine Familie zu gründen, in jeder Hinsicht im Evangelium aktiv zu sein und auch bei einem sehr dürftigen Einkommen den Zehnten und andere Spenden zu zahlen und in schwierigen Zeiten Berufungen anzunehmen, trugen dazu bei, dass ich lernte, was es bedeutet, Opfer zu bringen. Man enthält sich selbst viele Segnungen vor, wenn man eine Entscheidung, die eigentlich geistige Natur ist, nach weltlichen Gesichtspunkten trifft. Menschen, die ein gutes Urteilsvermögen entwickelt haben, zeichnen sich durch viele unterschiedliche Charakteristika aus. Ich möchte Ihnen vier Hinweise geben, wie man solch ein Urteilsvermögen für wichtige Entscheidungen entwickeln kann. Erstens, richten Sie Ihre persönlichen Maßstäbe nach dem Evangelium Jesu Christi aus. Wenn man sich nicht auf das Evangelium Jesu Christi stützt, kann man sich niemals ein gutes Urteil bilden. Das Evangelium hat schon lange und erfolgreich Menschen zu einem glücklichen Leben verholfen. Einige weltliche Anschauungen lassen die Menschheit hilflos nach eigenen Maßstäben suchen. Deshalb hören wir Schlagwörter wie eine neue Moral. Dieser Ausdruck ist irreführend. Die moralischen Maßstäbe sind ewig und haben sich nicht verändert. Wir dürfen auch nicht versuchen, sie neu zu definieren. Für die Jugendlichen sind diese Maßstäbe in der Broschüre für eine starke Jugend niedergeschrieben. Diese Maßstäbe stehen im Einklang mit dem Evangelium Jesu Christi und sind das ganze Leben lang gültig. Vielleicht würde es uns Erwachsenen gut tun, diese Broschüre zu lesen und auf uns anzuwenden. Zweitens, hören Sie auf die Worte des lebenden Propheten. Wie viele finanzielle Fehlentscheidungen wären vermieden worden, wenn wir die jahrelang von unserem Propheten gegebenen Ratschläge beachtet hätten, risikoreiche Spekulationen zu meiden und uns an einem genauen Haushaltsplan zu halten, um Konsumschulden zu verhindern? Wie viele Ehen hätten durch gutes Urteilsvermögen gerettet werden können, weil man dann Medien gemieden hätte, die zu Pornografiesucht und seelischer Qual führen? Mit jeder Generalkonferenz und jedem Liahone erhalten wir Ratschläge der Propheten, die uns zu einem guten Urteilsvermögen verhelfen, wenn wir sie anwenden. Missachten wir sie, gibt es für uns keine Entschuldigung. Drittens, lernen Sie, auf den Heiligen Geist zu hören. Nach der Taufe bekommen wir die Gabe des Heiligen Geistes, doch häufig nutzen wir diese Gabe nicht und vergessen, dass der Geist uns bei den wichtigsten Entscheidungen im Leben helfen kann. Der Herr hat uns diese Gabe gegeben, weil er weiß, dass wir schwierige Entscheidungen treffen müssen. Wenn wir ein gutes Urteilsvermögen entwickeln wollen, müssen wir unbedingt auf diese Stimme hören. Wenn wir auf den Geist hören wollen, brauchen wir meist ein ruhiges Umfeld, wo wir in Ruhe nachdenken und die leise, sanfte Stimme hören können. Dieses friedliche Umfeld brauchen wir um uns und auch in uns. Deshalb bedeutet es mehr, als nur die Musik der Welt oder das Geplärr anderer Medien abzuschalten. Es bedeutet auch, den Lärm der Sünde in unserer Seele abzustellen. Dadurch wird die Kommunikation mit dem Heiligen Geist möglich, die wir so dringend brauchen. Christus hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Der Friede, der entsteht, wenn man auf den Heiligen Geist hört, nimmt die Furcht, im Leben eine schlechte Entscheidung zu treffen. Viertens, halten Sie die Gebote. Unsere Bereitwilligkeit, Gottes Gebote zu halten, erschließt uns viele verheißene Segnungen. Das Buch Mormon ist nicht nur ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Darin wird auch aufgezeigt, welche Folgen es hat, wenn man die Gebote hält oder nicht hält. Im zweiten Kapitel des ersten Buches Nephi sagt der Herr zu Nephi, und insofern ihr meine Gebote haltet, wird es euch wohlergehen. Die gleiche Verheißung wurde von fast jedem großen Propheten im Buch Mormon wiederholt. Und die Geschichte, die über 1000 Jahre niedergeschrieben wurde, legt Zeugnis davon ab, dass diese Worte wahr sind. Das gleiche gilt für uns heute, wenn es darum geht, ein gutes Urteilsvermögen zu entwickeln. Ich bezeuge, dass wenn wir vor schwierigsten Entscheidungen stehen, uns genau an diese Grundsätze und Richtlinien halten, um rechtschaffen zu urteilen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir lesen im Buch Lehre und Bündnisse, dass nach dem Zeugnis der Knechte Gottes das Zeugnis von Erdbeben und das Zeugnis anderer Ereignisse folgen werden. Und alles wird in Aufruhr sein und gewiss wird den Menschen das Herz aussetzen, denn Furcht wird über alles vollkommen. Als Mitglied der Präsidentschaft des Gebiets Karibik habe ich miterlebt, wie treue Heilige die Furcht durch Glauben vertrieben. Was in Haiti zu beobachten war, kann man mit Schilderungen aus dem Buch Mormon vergleichen. Der Eindruck dieser schrecklichen Zerstörung rief mir die Worte aus dem 28. Kapitel des Buches Alma in Gedächtnis. Dies war eine Zeit, da überall im ganzen Land große Trauer und großes Wehklagen zu hören war. 42 Mitglieder der Kirche kamen ums Leben. Ihre Familie und ihre Freunde trauern um den Verlust ihrer Verwandten. Freuen sich aber doch und frohlocken in der Hoffnung, ja, selbst in der Gewissheit, gemäß den Verheißungen des Herrn, dass sie erhoben sind, um zur rechten Hand Gottes in einem Zustand nie endender Glückseligkeit zu wohnen. Die Kirche sandte sofort Hilfsgüter, die unter der Leitung der örtlichen Priestertumsführer und FAV-Leitungen an Mitglieder und Nichtmitglieder verteilt wurden. Sie erhielten nicht nur medizinische Hilfe, Lebensmittel, Wasser und anderes zur Grundversorgung, sondern auch Rat, Führung und Trost von den örtlichen Führern. Dazu haben sie die Unterstützung von Mitgliedern aus aller Welt, die bereit sind, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Mehrere Propheten haben uns zu verschiedenen Zeiten vor einer anderen Tragödie gewarnt, die weniger sichtbar, aber nicht weniger bedeutsam ist, nämlich: Ein furchtbarer Tod kommt über die Schlechten. Denn in dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, sterben sie. Denn sie sind unrein, und nichts Unreines kann das Reich Gottes ererben. Nephi erklärte diesen Grundsatz seinen Brüdern. Er sagte, diejenigen, die in ihrer Schlechtigkeit stürben, müssten auch im Geistigen, was die Rechtschaffenheit betrifft, verstoßen werden. Samuel, der lamanitische Prophet, verkündete, wer aber nicht umkehrt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und über ihn kommt abermals ein geistiger Tod, ja, ein zweiter Tod, denn er wird abermals von dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, abgeschnitten. Die Tragödie in Bezug auf das, was geistig ist, zu sterben, wirkt sich noch schlimmer aus bei jemandem, der vom Geist Gottes erleuchtet ist und große Kenntnis von dem erlangt hat, was die Rechtschaffenheit betrifft, und dann in Sünde und Übertretung verfällt. Denn so wird er verstockter und so wird sein Zustand schlimmer, als wenn er dies alles nie gekannt hätte. Als Eltern und Führer müssen wir über unsere Mitglieder und Familien wachen und ihnen helfen, sich von allem fernzuhalten, was zum geistigen Tod führen kann. Wir sind auch bestrebt, die zu retten, die jetzt für geistiges Tod sind, und ihnen zu helfen, von Neuem geboren zu werden, ja, geboren aus Gott, aus ihrem fleischlichen und gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst, indem sie seine Söhne und Töchter werden. Die geistige Heilung derer, die für das, was die Rechtschaffenheit betrifft, tot waren, kommt durch die Macht des Sühnopfers zustande und dadurch, dass sie sich zur Wahrheit bekehren und an den Grundsätzen der Rechtschaffenheit festhalten. Um eine dauerhafte Bekehrung zu erreichen, ist es wesentlich, dass wir unsere Mitglieder und unsere Familie in allem unterweisen, was die Rechtschaffenheit betrifft. Denn dadurch erhalten sie die richtige Kenntnis von den Geboten des Herrn, von den Grundsätzen und Lehren des Evangeliums und von den Anforderungen und den heiligen Handlungen, die für die Errettung im Reich des Herrn notwendig sind. Es gibt viele Beispiele in den Heiligen Schriften, die bekräftigen, wie wichtig es ist, das zu lehren, was die Rechtschaffenheit betrifft, um zu einer dauerhaften Bekehrung beizutragen. In dem Bericht über Ammon und seine Brüder, die unter den Lamaniten das Evangelium verkündeten, lesen wir: Und Ammon predigte dem Volk König Lamonis, und es begab sich, er lehrte sie alles über das, was die Rechtschaffenheit betrifft. Welche Wirkung es hat, wenn jemand eifrig alles lehrt, was die Rechtschaffenheit betrifft, sehen wir, wenn wir den Bericht in Kapitel 23 und 27 lesen. Dort steht: Alle, die glaubten, oder alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurden, bekehrten sich zum Herrn und fielen niemals ab. Als Alma der Ältere die Kirche aufrichtete, weihte er würdige Männer zu Priestern und Lehrern. Darum wachten sie über ihr Volk und nährten es mit dem, was die Rechtschaffenheit betrifft. Es ist vor allem Aufgabe der Eltern, ihren Kindern das, was die Rechtschaffenheit betrifft, nahezubringen. Wie wir im Buch Mormon lesen, ließ Alma, der wegen des Übeltuns, der Kriege und der Streitigkeiten, die herrschten, betrübt war und den die Hartherzigkeit seines Volkes bekümmerte, seine Söhne sich versammeln, um einem jeden von ihnen gesondert seinen Auftrag in Bezug auf das zu geben, was die Rechtschaffenheit betrifft. Interessant ist, dass er einzeln mit seinen Söhnen sprach und seine Unterweisung nach dem ausrichtete, was jeder Sohn brauchte. Und jeder Sohn erhielt gesondert seinen Auftrag. Alma gab Zeugnis und erklärte ihnen Lehren und Grundsätze, damit sie vorbereitet wurden, selbst diese Grundsätze zu lehren. In einer Zeit, in der die Familie von den Kräften des Bösen angegriffen wird und unsere Lebensumstände sich gar nicht so sehr von denen unterscheiden, die Alma erlebte, haben die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel in der Proklamation zur Familie verkündet, dass Eltern die heilige Pflicht haben, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen. Dazu gehört, dass sie ihre Kinder umsorgen, unterstützen und sie alles lehren, was die Rechtschaffenheit betrifft, damit sie standhaft bleiben, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustschild der Rechtschaffenheit und die Füße beschuht mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Genau wie zur Zeit Almas wachen auch heute die Führer der Kirche über die Mitglieder und nähren sie mit dem, was die Rechtschaffenheit betrifft. Dies trägt zu einer dauerhaften Bekehrung bei. In der Anleitung Wesentliche Punkte für die Führerschaftsschulung, Überarbeitung vom 10. Dezember 2009, fordern die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel, die Priestertumsführer wie auch die Leitung der Hilfsorganisationen auf. Halten Sie jedes Mitglied der Familie, Eltern und Kinder dazu an, in den Heiligen Schriften zu lesen, regelmäßig zu beten und nach dem Evangelium Jesu Jesu Christi zu leben. Schriftstudium, regelmäßiges Beten und ein Leben nach dem Evangelium Jesu Christi sind Werke der Rechtschaffenheit. Und der Herr hat die wunderbare Verheißung offenbart, dass derjenige, der die Werke der Rechtschaffenheit tut, seinen Lohn empfangen wird, nämlich Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt. Damit wir das, was die Rechtschaffenheit betrifft, noch wirksamer lehren können, müssen wir verstehen, dass es nicht genügt, Wissen zu vermitteln. Wir müssen auch Offenbarung fördern. Dann verspürt der Lernende den Wunsch, sich mit diesen Grundsätzen zu befassen. Der Herr hat Hiram Smith durch dessen Bruder, den Propheten Joseph Smith, offenbart: Ich werde dir von meinem Geist geben, der dir den Verstand erleuchten wird und der dir die Seele mit Freude erfüllen wird. Und dann wirst du alles wissen, was auch immer du von mir begehrst und was die Rechtschaffenheit betrifft, sofern du im Glauben an mich darauf vertraust, dass du empfangen wirst. Noch einmal zum Abschluss: In den Schriften werden wir vor der Gefahr gewarnt, in dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, zu sterben und vor den ernsthaften Folgen, die dies für jene hat, die vom Geist Gottes erleuchtet waren und dann in Sünde und Übertretung verfallen. Das, was die Rechtschaffenheit betrifft, zu lehren, ist ein wichtiger Beitrag dazu, Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen und dahin, dass sie sich bekehren und im Glauben an Christus bis ans Ende standhaft bleiben. Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder das, was die Rechtschaffenheit betrifft, zu lehren. Führer und Lehrer in der Kirche können über die Mitglieder, die ihnen anvertraut sind, wachen, sie nähren und sie eifrig in allem unterweisen, was die Rechtschaffenheit betrifft. Das wird am besten dadurch erreicht, dass man beim Lernprozess Offenbarung fördert und so im Lernenden den Wunsch weckt, sich vom Heiligen Geist erleuchten zu lassen. Wenn er dann Glauben ausübt, kann der Geist ihm das offenbaren, was die Rechtschaffenheit betrifft. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wenn man den Auftrag hat, am Ende der letzten Konferenzversammlung zu sprechen, hört man sich jedes Wort genau an und fragt sich, welcher Teil der Ansprache wohl schon gehalten wurde, ehe man selbst an der Reihe ist. Die Themen werden nicht vorgegeben und nicht miteinander abgestimmt. Die Weise des Herrn ist jedoch immer die beste. Er nimmt das, worum sich jeder einzelne Sprecher Gebet erfüllt bemüht hat, und komponiert daraus eine geistige Symphonie voller Offenbarung und Kraft. Wiederholungen in den Themen, Grundsätze, die aufeinander aufbauen, prophetische Warnungen, erhebende Verheißungen, die göttliche Harmonie ist ein Wunder. Ich bezeuge, dass wir in dieser Konferenz den Geist und den Willen des Herrn gehört und verspürt haben. Präsident Monson nannte die heranwachsende Generation die beste, die es je gab, und sagte zu unserer Jugend: Ihr seid in einer herrlichen Zeit auf die Erde gekommen. Eure Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Aber dann warnte er: Wir sind in einer schwierigen Zeit auf die Erde gesandt worden. Heutzutage herrscht Freizügigkeit, und in der Gesellschaft ist es ganz normal, Gottes Gesetze zu missachten und zu brechen. Wir sind von vielem umgeben, was unsere Aufmerksamkeit ablenken soll. Der Widersacher verwendet alle erdenklichen Mittel darauf, uns in seinem Lügennetz zu fangen. Ende des Zitats. Wir sind für die heranwachsende Generation verantwortlich. Sie kommen mit einer wichtigen Verantwortung und großen geistigen Fähigkeiten auf diese Erde. Ihre Vorbereitung dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Unsere Herausforderung als Eltern und Lehrer besteht nicht darin, ihnen einen geistigen Kern in die Seele einzupflanzen, sondern vielmehr darin, die Flamme ihres geistigen Kerns anzufachen, indem ja noch das Feuer ihres vorirdischen Glaubens glüht. Heute Nachmittag möchte ich die Worte eines Kindes in einem PV-Lied unterstreichen. Alle Geschichten von Jesus höre ich so gern. Lies mir von ihm sie erzählen.
treffe ich den Herrn. In der heutigen Welt ist es unerlässlich, dass jedes Kind, jeder junge Mann und jede junge Dame selbst eine Bekehrung zur Wahrheit erlebt. Sie alle brauchen ein eigenes Licht, einen eigenen standhaften und unverrückbaren Glauben an den Herrn Jesus Christus, unabhängig von Eltern, Jugendführern und hilfreichen Freunden. Die Geschichten von Jesus können wie ein kräftiger Wind auf die Glut des Glaubens im Herzen unserer Kinder wirken. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die immer wieder neu erzählten Geschichten von Jesus entfachen den Glauben an den Herrn Jesus Christus und stärken das Fundament des Zeugnisses. Können Sie sich ein kostbareres Geschenk an unsere Kinder vorstellen? Sind das Leben und die Lehren Jesu Christi unseren Kindern fest in Gemüt und Seele verankert? Halten Sie sich an sein Leben vor Augen, wenn Sie sich fragen, wie Sie sich in Ihrem eigenen Leben verhalten sollen? Dies wird in künftigen Jahren immer wichtiger werden. Denken Sie über die einfachen Umstände seiner Geburt nach. Wissen Sie, dass Jesus oftmals sagte, bittet und ihr werdet empfangen? Wenn unsere Kinder auf den Knien in eigene Sache beten, geht ihnen dann durch den Kopf, wie er im Gebet gedankt und seinen Vater angefleht hat? Haben wir ihnen gesagt, welche Liebe Jesus für Kinder hat, wie er sie in seinen Armen hielt und für sie betete? Ihr weinte. Wissen unsere Kinder, dass Jesus mit offenen Armen dasteht, sie zu empfangen? Ziehen sie Kraft aus den Geschichten, wie Jesus gefastet hat, wenn wir sie das Gesetz des Fastens lehren? Kennen unsere Kinder in ihrer eigenen Einsamkeit die Einsamkeit, die der Erretter empfand, als seine Freunde ihn verließen und als er seine Apostel fragte, wollt auch ihr weggehen? Haben unsere Kinder die Kraft gefühlt, die von den Wundern des Erretters ausgeht? Jesus heilte den Aussätzigen und gab dem Blinden das Augenlicht. Er speiste die 5000, beruhigte das Meer und erweckte Lazarus von den Toten. Glauben unsere Kinder, dass durch Glauben Wundertaten gewirkt werden? Und beten sie um Wunder in ihrem eigenen Leben? Haben unsere Kinder Mut aus den Worten geschöpft, die der Heiland an den Synagogenvorsteher richtete, nämlich, sei ohne Furcht, glaube nur. Wissen unsere Kinder, wie vollkommen er gelebt und wie selbstlos er gedient hat, wie er verraten wurde und dass er grausam gekreuzigt wurde? Haben wir ihnen Zeugnis abgelegt von der Gewissheit seiner Auferstehung, seinem Erscheinen bei den Nephiten in Amerika, davon, dass er sich Joseph Smith im Heiligen Hain gezeigt hat? Warten sie auf seine majestätische Wiederkehr, zu der alles recht gemacht wird und jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Messias ist? Sagen unsere Kinder, alle Geschichten von Jesus höre ich so gern. Den Jugendlichen und Kindern sage ich, werdet euren Aufgaben und großen geistigen Fähigkeiten gerecht. Trachtet danach, mehr über Jesus zu erfahren. Befasst euch mit den Heiligen Schriften. Eine Anregung wäre, noch einmal das Johannesevangelium zu lesen und mit euren Eltern, Lehrern und miteinander darüber zu sprechen. Den Vätern und Müttern, Großvätern und Großmüttern und denjenigen, die keine eigenen Kinder haben, sich aber liebevoll an der Erziehung von Kindern und Jugendlichen beteiligen, rate ich, häufiger über Jesus Christus zu sprechen. In seinem heiligen Namen liegt große geistige Kraft. Kein anderer Name, noch irgendein anderer Weg sind gegeben, wodurch den Menschenkindern Errettung zuteil werden kann, als nur im und durch den Namen Christi. Den Müttern, die ihre Kinder erziehen, ohne dass ein Vater daheim wäre, verheiße ich, wenn sie von Jesus Christus reden, werden sie spüren, wie die Macht des Himmels bei ihnen ist. Nach dem Tod ihres Mannes zog Schwester Stella Oakes ihre drei Kleinkinder alleine groß. Darunter gehört war auch Elder Dallin H. Oakes. Sie sagte einmal, mir wurde die Gewissheit zuteil, dass der Herr mich liebte und dass ich meiner Aufgabe gewachsen sein würde. Jetzt wende ich mich besonders an die Väter. Bitte sprechen auch Sie viel mit Ihren Kindern über den Erlöser. Sie müssen hören, wie neben Ihrer Mutter auch Sie bestätigend Ihren Glauben zum Ausdruck bringen. Obwohl es Zeiten geben mag, in denen ein Kind nicht mit gläubigem Herzen zuhört, so bleibt ihm Ihr Zeugnis von Jesus dennoch in Seele und Gemüt. Erinnern Sie sich an die Geschichte von Alma, der sich für den falschen Weg entschieden hatte? Als er umkehrte, sagte er, da dachte ich auch daran, wie mein Vater darüber gesprochen hatte, dass Jesus Christus kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. Als nun mein Sinn diesen Gedanken erfasste, rief ich in meinem Herzen aus, O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir. Wenn ein Kind nicht zuhört, verzagen Sie nicht. Die Zeit und die Wahrheit arbeiten für Sie. Im richtigen Moment werden ihm Ihre Worte wieder in den Sinn kommen, als kämen sie vom Himmel selbst. Ihr Zeugnis wird Ihre Kinder niemals verlassen. Wenn Sie ehrfürchtig über den Erretter sprechen, sei es im Auto, im Bus, am Esstisch, wenn Sie sich zum Gebet niederknien, während Ihres Schriftstudiums oder einer Unterhaltung am späten Abend, wird der Geist des Herrn Ihre Worte begleiten. Wenn Sie Ihr Bestes geben, wird sich das Zeugnis von Jesus Ihren Kindern sanft aufs Herz legen. Sie werden sich in demütigem Gebet an den Vater im Himmel wenden und durch die Macht des Heiligen Geistes seinen Einfluss verspüren. Ein stärkerer eigener Glaube an Jesus Christus wird sie auf die Schwierigkeiten vorbereiten, denen sie mit ziemlicher Sicherheit begegnen werden. Ich lernte Bill Forrest und Debbie Hutchings kennen, als wir alle an der BYU studierten. Bill war von seiner Mission zurückgekommen. Er und Debbie verliebten sich und heirateten im Oakland-Tempel. Sie ließen sich in Mesa, Arizona, nieder und wurden mit 5 Söhnen und 2 Töchtern gesegnet. Bill und Debbie lehrten ihre Kinder, den Herrn Jesus Christus so zu lieben, wie sie es taten. Ihr Sohn, Elder Daniel Forrest, der zurzeit in der Mexiko-Mission Oaxaca dient, sagte, ausnahmslos, jeden Morgen saßen wir vor der Schule am Tisch und lasen und besprachen die Heiligen Schriften. Ihre Tochter Kara, die inzwischen verheiratet ist und selbst 2 kleine Kinder hat, erinnert sich lebhaft daran, wie ihr Vater sie zum Seminar am frühen Morgen in die Schule fuhr. Sie sagte, mein Vater lernte gern Zitate, Schriftstellen und Gedichte auswendig, und während diesen morgendlichen Fahrten übten wir sie aufzusagen. Eine seiner Lieblingsschriftstellen war, denk daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, er keine Macht über euch haben wird, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid. Am Freitag vor Ostersonntag im Jahr 2000, genau heute vor 10 Jahren, war Bill Forrest Bischof der Gemeinde Estate Groves in Arizona. Auf seiner Fahrt zum Arbeitsplatz, der keine 2 Kilometer von seinem Haus entfernt war, wurde sein Wagen von einem riesigen Kiestransporter erfasst. Debbie und die Kinder hatten das Haus kurz nach Bill verlassen und kamen ahnungslos zu dem tragischen Geschehen.
Bill
hatte den Unfall nicht überlebt. Der unsterbliche Geist ihres geliebten Mannes und Vaters war heimgeholt worden zu demjenigen, der den Tod überwunden hat, zum Sohn Gottes, dessen herrliche Auferstehung sie am bevorstehenden Ostersonntag zusammen gefeiert hätten. Wie fanden Debbie und ihre 7 Kinder, das jüngste gerade 5, die Kraft, die sie benötigten? Kara, die zur Zeit des Unfalls ihres Vaters 15 Jahre alt war, erzählte mir neulich: Ich bin meiner Mutter und meinem Vater dankbar dafür, auf welche Art und Weise sie mich über den Erretter belehrt haben. Sie schlugen die Heiligen Schriften mit mir auf, beteten mit mir und waren ein Beispiel für die Wohltätigkeit, Nächstenliebe und Geduld des Erretters. Ostern ist für mich jedes Jahr eine besondere Zeit. Ich denke über das Leben, die Mission und Auferstehung des Erlösers nach und werde an das Leben meines irdischen Vaters erinnert. Elder Daniel Forrest berichtet: Ich war 10 Jahre alt, als mein Vater starb. Es war eine schwere Zeit. Meine Mutter setzte die Lehren des Erretters immer vorbildlich in die Tat um. Ich trage das Namensschild meines Vaters von seiner Mission in Spanien immer bei mir. 2 Aussagen meines Vaters, die ich besonders schätze, lauten: 2 Menschen können alles erreichen, solange einer von ihnen der Herr ist. Und der Erretter muss unsere Grundlage sein. Ist er es nicht, straucheln wir. Der Glaube an Jesus Christus erfüllt das Herz der Kinder der Familie Forrest. An diesem Osterwochenende, 10 Jahre nach dem Dahinscheiden ihres Vaters, vermissen sie ihn zutiefst. Aber der Stachel des Todes ist in Christus verschlungen. Sie wissen, dass sie dank des unermesslichen Geschenks, das uns der Heiland gemacht hat, wieder mit ihrem irdischen Vater und ihrem himmlischen Vater zusammen sein können. Geschichten von Jesus höre ich so gern. Gleich werden wir vom Propheten Gottes hören. Der Herr sagt über seinen Propheten: Sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund. Ich bezeuge, dass Präsident Thomas S. Monson das Sprachrohr des Herrn auf der Erde ist. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, der Erretter aller Menschen. Sein Leben, sein Sühnopfer, seine Auferstehung, seine ersehnte Wiederkehr sind so sicher und gewiss wie der Sonnenaufgang am Morgen. Wir wollen seinen Namen preisen, immer da. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
As we conclude the conference,
zum Abschluss dieser Konferenz danken wir dem Tabernakelchor, dem Chor des Religionsinstituts in Orem und dem Priestertumschor von der Brigham Young Universität sowie ihren Dirigenten und Organisten für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Schlusslied: Herr, bleib bei mir. Nach dem Lied spricht Bischof Richard C. Edgley von der präsidierenden Bischofschaft das Schlussgebet. Die Konferenz wird dann für 6 Monate vertagt. Präsident Monson.
This has been a wonderful closing session.
Das war eine wunderbare Schlussversammlung. Ich habe noch nie so schöne Predigten gehört mit so wenigen Worten, wie wir das heute erlebt haben. Wir sind alle hier, weil wir den Herrn lieben. Wir möchten ihm dienen. Das ist unsere Aufgabe. Unser himmlischer Vater liebt uns, das bezeuge ich. Ich anerkenne seine Hand in allem. Eine kleine Schriftstelle. Vertrau auf den Herrn mit allem Herzen. Verlass dich nicht auf dein eigenes Wissen. Erkenne ihn an in all deinen Wegen. Und er wird deine Wege leiten. Das ist die Geschichte meines Lebens. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir kommen nun zum Ende einer sehr erbaulichen und inspirierenden Konferenz. Nachdem ich den Rat und das Zeugnis der Sprecher vernommen habe, bin ich überzeugt, dass wir reich gesegnet wurden und noch entschlossener sind, nach den Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi zu leben. Es ist gut, dass wir hier waren. Wir sind sehr dankbar für jeden Sprecher und für diejenigen, die ein Gebet gesprochen haben. Die Musik, was kann man sagen, war großartig. Mir kommt da eine Schriftstelle aus dem Buch Lehre und Bündnisse in den Sinn. Denn meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens. Ja, das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für mich. Und es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt beantwortet werden. Denken Sie daran, dass die Botschaften, die wir bei dieser Konferenz gehört haben, in der Mai-Ausgabe der Zeitschriften Ensign und Liahona abgedruckt werden. Ich bitte Sie dringend, sich gründlich mit ihnen zu befassen, über die Lehren darin nachzudenken und sie anzuwenden. Ich weiß, dass Sie sich meinem Dank für die Brüder und Schwestern anschließen, die bei dieser Konferenz entlassen wurden. Sie haben ihre Aufgaben gut erfüllt und einen wichtigen Beitrag zum Werk des Herrn geleistet. Sie waren mit Leib und Seele bei der Sache. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen. Wir haben auch durch das Heben der Hand Brüder und Schwestern bestätigt, die bei dieser Konferenz eine neue Berufung erhalten haben. Wir möchten Sie wissen lassen, dass wir uns darauf freuen, mit Ihnen in der Sache des Herrn zusammenzuarbeiten. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir in die Welt um uns blicken, sehen wir Probleme, die sehr schwer sind und uns große Sorgen bereiten. Es scheint, als habe sich die Welt vom sicheren Ankerplatz gelöst und vom ruhigen Hafen entfernt. Freizügigkeit, Unsittlichkeit, Pornografie, Unehrlichkeit und viele weitere Übel treiben viele auf einem Meer von Sünden hin und her und lassen sie an den zerklüfteten Klippen vergebener Chancen, eingebüßter Segnungen und zerplatzter Träume zerschellen. Mein Rat an uns alle ist, zum Leuchtturm des Herrn zu blicken. Kein Nebel ist so dicht, keine Nacht so finster, kein Sturm so stark, kein Seemann so sehr vom Kurs abgekommen, dass das Leuchtfeuer ihn nicht retten kann. Inmitten der Stürme des Lebens führt uns dieses Licht. Der Leuchtturm des Herrn gibt uns ein Zeichen, das leicht zu sehen ist und uns niemals im Stich lässt. Mir gefällt sehr, was in den Psalmen steht. Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, ich rufe, der Herr sei gepriesen und ich werde von meinen Feinden gerettet. Der Herr liebt uns, meine Brüder und Schwestern, und wird uns segnen, wenn wir ihn rufen. Wie dankbar sind wir doch für das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi und all das Gute, was wir dadurch empfangen. Der Herr hat seinen Segen auf uns als Volk herabgeschüttet. Ich bezeuge Ihnen, dass dieses Werk wahr ist, dass unser Erretter lebt und dass er seine Kirche hier auf Erden führt und leitet. In den letzten Augenblicken dieser Konferenz ist mein Herz nun erfüllt von tiefen Gefühlen. Sie liegen mir am Herzen und ich bin Ihnen dankbar. Ich danke Ihnen, dass Sie für mich und für alle Generalautoritäten der Kirche beten. Der Herr hört Ihre Gebete und segnet und führt uns in den Belangen seines Reiches hier auf Erden. Dafür sind wir zutiefst dankbar. Nun, da wir diese Konferenz verlassen, erflehe ich den Segen des Himmels auf einen jeden von Ihnen herab. Ich bete darum, dass der Vater im Himmel Sie und Ihre Familie auf Ihrem Weg nach Hause segnen möge. Mögen die Botschaften und der Geist dieser Konferenz in allem Ausdruck finden, was Sie tun, in der Familie, bei der Arbeit, bei Versammlungen und auch bei sonst allem, was Sie unternehmen. Ich schätze Sie sehr. Ich bete für Sie. Möge Gott Sie segnen, dass sein verheißener Frieden jetzt und immer bei Ihnen sein möge. Erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Unser lieber Vater im Himmel. Am Ende dieser letzten Versammlung, dieser wunderbaren Generalkonferenz, deine Kirche, ist unser Herz voll von deiner Liebe und der Gabe, die du uns gewährt hast. Wir sind so dankbar, lieber Vater, für diesen Ostertag, an der wir uns der Auferstehung deines Sohnes erfreuen. Wir sind dankbar, himmlischer Vater, für deinen lieben Sohn, der gehorsam war und bereit war, die Sünden und das Leiden der gesamten Menschheit auf sich zu nehmen. Und Vater, wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für den Geist, für den mächtigen Geist, der bei uns war in diesen Versammlung der Konferenz. Wir sind dankbar, Vater, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, in der das Evangelium in seiner Fülle wiederhergestellt wurde, dass wir einen lebenden Propheten auf der Erde haben, der uns führt und uns leitet durch diese schwierige Zeit. Wir sind besonders dankbar für den Propheten Thomas S. Monson. Und wir bitten dich, dass du ihn stützt und stärkst und dass er deine Gegenwart spüren möge, dass er diese Kirche voranbringen möge und dass er deinen Willen umsetzt. Vater, bitte hilf uns. Wir wissen, dass es viele Menschen in der Welt gibt, die leiden. Manche, die durch Sünden leiden, manche, weil sie hungern. Manche trauern. Wir beten, dass du sie alle gleichermaßen segnen mögest, dass deine helfende Hand bei ihnen ist. Und wir beten, dass wir einen Weg finden, ihnen auch beizustehen und ihr Leben zu berühren. Vater, am Ende gehen wir nun in unser Zuhause zurück und bitten, dass dein Geist bei uns ist. Und dass wir deinem Sohn nachfolgen, dass wir seinen Namen auf uns nehmen, dass wir immer an ihn denken und dann dementsprechend im Leben handeln, indem wir Sünde vermeiden und Übertretung und indem wir auf andere zugehen, denen es nicht gut geht, indem wir nach den Grundsätzen des Evangeliums leben und diejenigen retten, die verloren gegangen sind. Wir danken dir, Vater, für all deine Segnungen und beten, dass dein Geist bei uns sein möge, bis wir wieder zusammenkommen in 6 Monaten. Und wir tun dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 180. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.